Dieser Podcast wird euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding. Und
UFM.
Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Johannes Sassenroth.
Ich glaube, ich muss heute sehr persönlich anfangen, um das Thema zu erklären. An guten Tagen, an Tagen, wo ich Witze machen kann, sage ich, dass meine Tochter im Harry Potter Film mitspielen kann. Ohne Make-up, ohne Special Effects. Und an schlechten Tagen, wo ich irgendwie keine Witze machen kann, dann brauche ich das Fremdwort. Dann sage ich Symbrachydyktalie. Das ist das neue Fremdwort, das ich seit 12 Wochen kenne. Und das Fremdwort erklärt nicht viel, aber mit dem Fremdwort kann man anderen Leuten zumindest irgendwie erklären, warum die linke Hand meiner neugeborenen Tochter so aussieht, wie die linke Hand eben aussieht. Eben viel kleiner als die rechte, viel kleiner als normale Hände in dem Alter. Mit 4 mini kleinen Fingern, die teilweise auch in verschiedene Richtungen zeigen, die teilweise mehr aussehen wie ein kleines Croissant als ein Finger und die laut Arzt wahrscheinlich auch gar nicht benutzbar sind, weil sie teilweise gar nicht angewachsen sind. Das war ein Riesenschock in der ersten Stunde. Kommt so ein kleines Wesen auf die Welt und man denkt an nichts Wildes und dann sieht man diese Hand. Und ich denke mir nur so, bitte nicht Trisomie 23, oder? Also Down-Syndrom. Das ist das Einzige, worauf wir uns nicht testen haben, das neues Kind nicht. Bitte, bitte nicht. Aber man braucht ewig lang, bis man irgendwie den Mut hat, die Hebamme zu fragen. Und sie sagt nein. Und man das dann trotzdem scheiße findet. Weil ihm sofort klar ist, diese Hand ist anders. Diese Hand ist nicht so, wie sie sein soll. Nicht so, wie sie bei allen anderen ist. Und irgendwann denkt man sich so, das geht schon, das wird schon, das wächst vielleicht auch mit. Bis dann der Arzt, der sich auskennt, der Facharzt sagt, nee, eben nicht. Das wird nie eine richtige Hand, wie man sie kennt. Die wird immer anders aussehen. Und plötzlich muss man sich mit so einer dummen Frage beschäftigen, die eigentlich auch irgendwie gut ist, dass man sich diese Frage heutzutage mit der Medizin stellen kann, aber eine Frage, die ich nicht in meinem Leben brauche. Lass ich einen Zeh verpflanzen von dem Fuß meiner Tochter an die Hand als Finger, damit sie greifen kann oder besser greifen kann später mal mit Gefühl. Also greife ich in ein gesundes Körperteil ein, um ein anderes Körperteil, das niemals in Anführungszeichen perfekt wird, niemals in Anführungszeichen normal wird, zu pimpen. Jede Operation ist ein Risiko und will sie vielleicht nicht jeden Zeh behalten für später? Ich weiß es nicht. Oder macht man eben nichts? Und irgendwann wird diese Frage einfach zu viel. Weil es gibt kein richtig oder falsch in dieser Frage. Es gibt nur eine Entscheidung. Und das Gute ist, dass diese Frage zu viel wurde. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man dann irgendwie sagt, ich kann damit nicht mehr umgehen. Ich ignoriere es jetzt einfach erstmal, diese Frage. Und man entspannt sich ein bisschen. Und man sieht, dass es ja nur eine Hand ist. Und Hände können anders aussehen. Und man sieht andere Dinge im Netz, wenn man recherchiert und denkt sich so, boah, es könnte noch schlimmer aussehen. Oder man sieht Leute, die das Gleiche haben und irgendwie coole Sachen machen. Ich öffne den Stream meines Skiwettkampfs, wo ein Freund mitmacht und die erste Frau, die runterrennt, hat keine Hand. Und ich denke mir so, ja, 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 so simpel. So simpel ist es manchmal. Und es braucht ein bisschen, um zu realisieren und zu akzeptieren und das auch wirklich zu glauben, dass das unnormal auch normal ist am Körper. Egal, ob irgendwie an der Hand alle 5 Finger sind oder ob die Schulter schief ist oder die Nase anders oder die Haut verbrannt. Das dauert ein bisschen und dann hat man die Augen dafür und dann kann man das akzeptieren. Boah, Wenn ich von euch jetzt in den nächsten 2 Stunden schon erwarte, dass ihr private Geschichten erzählt, dann dachte ich mir, eine Hand wäscht die andere. Kann ich mich nicht rausnehmen. Kann ich euch auch erzählen, wie ich auf die Sendung heute kam, auf das Thema. Mein Körper ist anders, habe ich das Ganze mal genannt. Keine Ahnung, ob das politisch so korrekt ist, aber wo ich mich in den letzten 12 Wochen einfach sehr damit beschäftigt habe, dass der Körper nun mal auch anders sein kann, hoffe ich, dass die Sendung das für mich auch noch mehr normaler macht als bisher. Und ich würde mich freuen, wenn ihr anruft und eure Geschichte erzählt. 0800 80 5 mal die 5. Habt ihr von Geburt an etwas an eurem Körper, das anders ist als bei allen anderen? Das nicht in, ich sag jetzt noch einmal Anführungszeichen, ja, das nicht normal ist. Und dann verstehen wir uns natürlich alle, dass es normal nicht gibt, Menschen unterschiedlich aussehen. Und nur weil ich 5 Finger habe, meine Redakteurin AK draußen 5 Finger hat oder meine Mutter 5 Finger hat, dass nicht jeder 5 Finger haben muss. So. Vielleicht habt ihr 4 von Geburt an oder durch einen Unfall. Oder ist was anderes passiert. Ihr habt eine 3. Brustwarze. Meine Redakteurin schreibt mir gerade, sie hat zwar 5 Finger, aber sie hat keine Schilddrüse. Kann man damit was Besonderes, wenn man keine Schilddrüse hat? Kannst du irgendwie mehr Alkohol trinken oder nimmst du nicht zu oder... Nee, ach scheiße. Nicht so eine Superheldenfähigkeit, das wäre es ja wenigstens gewesen. Also, wir können hier schon mal bieten, Symbrachydaktylie, sprich eine Fehlbildung der Hand und eine fehlende Schilddrüse. Wie sieht's bei euch aus? 0800 80 5 mal die 5. Ihr könnt uns gerne natürlich auch online erreichen über dieses verrückte Internet. Lateline.de heißt unser eigener Blog, wo wir auch die Regeln aufsetzen können. Da könnt ihr ganz anonym mitschreiben. Manchmal ist es ja gerade bei so einer Geschichte heute einfacher, etwas nur aufzuschreiben und man weiß, niemand hört die Stimme. Wenn ihr so eure Geschichte loswerden wollt, dann nutzt diese Chance auf lateline.de. Ansonsten sind wir auch zu erreichen über Facebook, da heißen wir auch Lateline, oder Twitter @LateLineRadio. Aber ich sag's jedes Mal, für so eine Talkshow im Radio ist das gesprochene Wort natürlich immer irgendwie am schönsten. Ne? Ich würde mich gerne mit euch unterhalten. Und ich gebe auch zu, dass ich quasi im Netz geangelt habe nach Hörern, weil ich natürlich in einer Facebook-Gruppe bin für Menschen, die eine Handfehlbildung haben oder die Eltern von Menschen, die eine Handfehlbildung haben. Da habe ich auch reingeschrieben, hey, wer mag, ruft doch gerne an. Also das gebe ich gerne zu, dass ich da ein bisschen gefischt habe. Weil ich kann diese Sendung doch heute auch ein bisschen benutzen, um alle Fragen nochmal zu stellen, die ich so habe. Und ich hatte schon sehr viel Kontakt über Mail und auch Telefon mit Menschen, die das Ähnliche haben wie meine Tochter. Was mich auch sehr beruhigt hat. Und es finde ich auch toll, dass Menschen so offen sein können gegenüber wildfremden anderen Menschen und von ihren Problemen erzählen oder sagen, dass irgendwie gar kein Problem ist. So, 0800 80 5 mal die 5. Wir können auch drüber reden, dass eure Nase einfach irgendwie krumm ist. Oder. Angeborene Sachen, Sachen durch Unfälle, alles, was irgendwie dazu geführt hat, dass euer Körper anders ist als alle anderen, dann seid ihr genau richtig in dieser Sendung heute. Und wir fangen an nach Alice Merton mit No Roots. 0800 80 5 mal die 5. Mein Körper ist anders. Thema heute Abend und mein erster Hörer ist der...
Rainer.
Hallo Rainer. Rainer ist 57. Darf ich sagen, wo du herkommst?
Nein.
Okay. Gut, deshalb frage ich ja. Weil, Rainer, bei dir ist etwas anders, worüber ja Männer ungern sprechen, ne?
Eigentlich schon, aber da ich die Sendung sowieso spitze finde und ich schon so vieles gehört habe, dann denke ich, Mensch, da kann auch mal dieses sein. Ja, der ist mir zu klein, sage ich einfach mal. Und da man ja auch manchmal sauen geht und was weiß ich und so, dann fällt mir also schon seit Jugendtagen auf, nicht, irgendwas passt da nicht. Und seitdem, entweder ist es ein Riesenkomplex, mit dem ich nicht klarkomme, oder er ist tatsächlich zu klein.
Rainer, sprechen wir über Lautsprecher, über Freisprechanlage?
Ja, leider, aber ich kann auch lauter sprechen.
Ja, kannst du irgendwie direkt ans Handy gehen? Gibt es da eine Möglichkeit oder sitzt du gerade im 28-Tonner-Truck?
Nein, ich muss dich enttäuschen, 40 Tonner und ich bin auf der Autobahn.
Okay, gut, dann es ist ein bisschen schwer, dich zu verstehen, rein akustisch. Von daher, wenn du direkt in dein Mikro sprechen kannst, ein bisschen lauter wäre toll.
Ja, mache ich.
Sehr gut, ist schon ein bisschen besser. Also du empfindest dein Penis als zu klein.
Richtig.
Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Frage mal im Radio stelle, aber ich stelle sie jetzt ernsthaft. Kannst du mir eine Zentimeterzahl sagen?
Ja.
Um so eine Vorstellung zu bekommen?
Ja, 6 Zentimeter im nicht irrigierten Zustand.
6 Zentimeter im nicht irrigierten. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich die nächste Frage irgendwann mal ernsthaft im Radio stelle. Und im irrigierten?
Ja, so wie wir mal gemessen haben, kommt er dann auf 12.
Okay. Gut. Ja, 12, ja. Und alles andere, jetzt, was du in irgendwelchen Umkleidekabinen gesehen hast, links und rechts, war größer?
Sagen wir mal so, stattlicher, ne? Also ich habe immer das Gefühl, nicht, wow, noch 2 Zentimeter, das typische, noch 2 Zentimeter kleiner und ich wäre Prinzessin, ja, so kam ich mir immer vor. Und das geht auch bis in unsere Ehe. Wir haben 2 glückliche Kinder, ich bin glücklich verheiratet, aber die Überwindung, obwohl ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, sprechen und wie kann man das erklären?
Sprechen und fühlen ist was Unterschiedliches, willst du sagen?
Ja, so ungefähr, weil sie versteht es, akzeptiert es und ich kriege auch von ihr das Feedback, dass das überhaupt gar nicht schlimm ist. Nur, aber ich gehöre auch noch dazu. Und jetzt kommt noch zum ganzen Dilemma noch dazu, dass ich vor 5 Jahren ganz starken Bluthochdruck habe.
Mhm.
Ich bin normalerweise schlank, 1,87 Meter groß, aber trotzdem sehr hohen Blutdruck, muss Tabletten nehmen. Und mit meinem Kumpel habe ich auch schon drüber gesprochen, ja, dann nimm doch Viagra. Ich sage, ja, wäre ja eine super Lösung, aber steigt den Blutdruck und so weiter und so fort. Und ich bin so, wie soll man das sagen, das ist so bei mir eingefahren, dass ich also entweder richtige Komplexe habe oder irgendwie, wie soll man das sagen, einen Hasch mich habe. Sag mal, tickst du noch richtig, ist doch alles in Ordnung.
Mhm.
Ja? Und das ist mein großes Problem.
Das ist natürlich auch etwas, was ich dir oder was dir wahrscheinlich jeder sagen wird und gesagt hat, dem du dich geöffnet hast. Also erstmal finde ich es toll, dass du angerufen hast, gerade damit, wo wir alle wissen, wo man nicht so leicht offen drüber redet, dummerweise. Wie ist denn Sex für dich? Ist geil?
Ja, das sagen wir mal so, in der Jugend ich bin in der 68er, da war eben halt dieser Blümchensex, ne? So, da gab es ja noch nicht so, ja, so habe ich das Empfinden, da war alles drum und dran, aber easy going, ja, und ich bin kein Hengst, so wie man das manchmal bei Arbeitskollegen hört, ja, hör mal, wie, was, ne?
Ja,
hör mal, ich mach das jeden dritten, vierten Tag, ja, schon klar.
Ja, hören tut man vieles, ob es die Realität ist und ob es der Frau übrigens auch genauso gefällt, ist nochmal eine andere Sache. Also von daher,
ganz genau.
Wir brauchen auch, weißt du, so Begriffe wie Hengst, da fängt ja auch schon das Problem an, dass man irgendwie so muskulös und so stark und so ausdauernd wie ein Pferd sein muss. Wir sind Menschen und Menschen haben Sex und der ist manchmal grandios und manchmal auch nicht. Und auch mit einem großen Penis kannst du schlechten Sex haben. Also
das stimmt.
Ja, es kommt nicht aufs Werkzeug an, wenn du irgendwie einfach keine Ideen hast, dann...
doch, die habe ich.
Ja, aber ich meine nur, wenn man keine Ideen hat, bringt einen kein guter Pinsel was, dann kriegt man trotzdem kein schönes Bild hin. Das wollte ich sagen.
Nee, das ist sehr, sehr gut formuliert.
Also ich kann verstehen, dass so Teenager-Zeit schwierig ist, da findet man seinen Körper eh komisch und man denkt immer, ist man, der ist zu klein oder so. Aber so heute, wenn du heute Sex mit deiner Frau hast, ist der für dich rein egoistisch gesehen, für dich ist der, ich benutze nochmal dieses blöde Wort, aber ist der geil, ist der erfüllend, ist der toll, der Sex?
Ich muss es anders formulieren. Meine Frau, die gibt sich hin und sie kommt dahin, wo jede Frau gerne hin möchte. Wir haben darüber gesprochen. Bei mir, ich gebe mich zwar wohl auch hin, aber ja, ich weiß auch nicht. Kopfkino total beschränkt, also weil ich dann... Ich liebe meine Frau, da ist wirklich alles so, wie es sein soll. Ja, nur mit mir, ich weiß nicht, dieses...
Du kannst dich nicht entspannen.
Ganz genau. Ja, genau. Und das ist irgendwie so ein Ding, wo ich sage, wenn wir es dann aber auch haben und so weiter, dann genießen wir es auch. Also das muss ich dazu sagen. Ich genieße ja auch. Ich genieße es, meiner Frau zuzusehen, wie gut es ihr tut. Und ja. Und das ist für mich eigentlich auch eine Erfüllung auf geistiger Ebene.
Ja, aber es geht ja auch um die körperliche Erfüllung.
Ja, und mir geht es also bei der körperlichen Erfüllung eben halt naja, da ist dann jedenfalls Ding, ne?
Ja, jetzt kommt die dritte Frage, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich sie jemals im Radio stelle. und du sagst mir, wenn es zu intim wird mit den Fragen, ne? Also, Rainer.
Ja.
Ja, offensichtlich, du kommst ja beim Sex offensichtlich, weil du hast von zwei Kindern gesprochen.
Richtig.
Ja.
Da also, hatte ich auch noch keinen Bluthochdruck. Ja, egal, erstmal weiter, Entschuldigung.
Ja, nee, auch du, es gibt hier. Also rein medizinisch gesehen kannst du ja einen Orgasmus haben.
Richtig.
Und hast ihn auch. Und richtig. Also 6 Zentimeter ist ja jetzt auch nicht, ich weiß, was du meinst, aber ist ja auch nicht vorhanden. Das heißt nicht irgendwie nur, also ist ja ein Penis da, der funktioniert. Offensichtlich funktioniert er, du hast eine Frau, die dich liebt, eine Frau, die sagt, für mich ist das kein Thema. Ich frage mich gerade, was brauchst du nach all deiner Lebenserfahrung, wo du heute auch nicht mehr irgendwie mit anderen Teenagern in der Umkleidekabine angeben musst?
Nee, das brauche ich auch nicht.
Nee, wo du gelassen sein kannst, wo du stolz sein kannst auf alles, was du außerhalb und innerhalb des Betts geleistet hast. Was brauchst du, um dich so zu entspannen, um endlich die paar Jahre, die man noch hat, in Sachen Sex zu genießen?
Dass ich mich selbst als Mann fühlen kann, dass ich, als ob kein Problem da wäre. Da könnte ich mich entspannen, ja.
Okay, das heißt, du hättest gerne, ja, dass dieses in Anführungszeichen Problem nicht mehr da ist, um mit diesem in Anführungszeichen Problem zurechtzukommen. Das ist ja Quatsch.
Weißt? Ja, ich weiß, dass sich das wie ein Widerspruch anhört, aber dieses nehmen wir mal an, ich hätte diese Probleme gar nicht. So ganz so easy going, alles ist okay.
Mhm.
Dann hätte ich das Problem ja nicht. Aber es ist ja da und ich wünsche es mir weg. Nur ich komme jetzt mir nicht mit einem Therapeuten oder so, weil ich bin normalerweise in der Hinsicht Einzelkämpfer, weil ich schon zu viel erlebt habe und alles auch trotzdem hingekriegt habe, dann werde ich dies auch hinkriegen. Nur allmählich mache ich mir doch mal so ein bisschen Gedanken, weil darum rufe ich auch eine Sendung an. Habe ich jetzt einen Riesenkomplex oder... Ja, das ist eine blöde Frage, kann keiner beantworten, aber ich bin stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meine Kinder.
Chaka!
Das Familienleben ist super. Ja, nur,
nur allerdings. Aber ich meine, ob du einen Komplex hast oder nicht, ist ja auch erstmal egal. Sondern du kannst dich nicht entspannt auf auf Sex einlassen, weil du das Gefühl hast, dass dein Penis zu klein ist. So, das ist ein Problem für dich und für deinen Sex und vielleicht auch für deine Frau. Das ist ja das Wichtige. Und ich würde mir wünschen, und Rainer, bist ja auch nicht blöd, von daher werde ich auch nicht mit dem schlauen Satz um die Ecke kommen, der für dich wahrscheinlich alles ändert. Aber ich würde mir das so sehr wünschen, dass du diese Entspanntheit findest. Und ich sag nur das gerne, was ich jedem sage, der sagt, ich hab so mit Psychologen oder so meine Probleme, weil ich bin ja immer der Einzelkämpfer. Wenn dein 40-Tonner, wenn der nicht mehr fährt und du weißt nicht mehr weiter, lässt du das Ding dann stehen und schiebst es an oder rufst du dann einen Experten aus der Werkstatt?
Ja, natürlich rufe ich einen Experten an.
Ja.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber ich kann dieses Gesülze nicht ab. Ich war zweimal beim Therapeuten, das hatte aber eben halt mit den Kindern zu tun gehabt, weil die auch eine Schwäche haben.
Nicht jeder Therapeut ist super und nicht jeder Therapeut passt zu dir. Ich habe auch dreimal einen Friseur gewechselt, bis ich bei dem gelandet bin, mit dem ich verstehe. Und da geht es nur um Haare. So. Wenn es um Probleme geht, die man natürlich ungern mit anderen bespricht, ist die Suche nach der richtigen Person, mit der man sich austauschen kann, natürlich noch viel schwerer. Also um Gottes Willen, das ist auch nicht einfach und das wird auch nicht sofort Klick machen und man kann über das Thema genauso reden, wie du mit anderen Leuten über deinen Lieblingsclub in Sachen Fußball redest, ja. Ich finde nur, wenn du mit 57 immer noch sagst, ich habe ein Problem damit, dann ist die Chance relativ groß, dass du es einfach auch in den nächsten Jahren nicht alleine hinbekommst, weil du hast schon sehr lange alleine damit rumgearbeitet und es hat nicht geklappt. Warum sollte es jetzt plötzlich besser werden? Ja? Weil du die gleichen Methoden, die gleichen Gedanken auf dieses Problem, was du in deinen Augen hast, anlegst wie bisher. Also warum sollte es dadurch besser werden? Du brauchst einfach einen Input von woanders. Und natürlich ist es toll und gut und wichtig, dass du mit deiner Frau drüber reden kannst. Aber seien wir ehrlich, es gibt gewisse Dinge, die man nicht von der Frau hören möchte oder von dem Mann.
Verstehe ich jetzt nicht.
Naja, also ich meine, es geht schon so um ganz simple Sachen. Wenn es darum geht, wie ich mein Leben organisiere oder ob ich irgendwie zu verpeilt bin und mir das meine Freundin sagt und sie recht hat, dann akzeptiere ich das nicht so sehr, wenn das mir meine Freundin sagt, weil die ist mir viel zu nah, als wenn es ein Freund sagt. Und er sagt, ja, du hast ja recht, weißt du? Und bei so einem Problem, das dann auch nochmal viel mehr Schichten hat, das du beschrieben hast, das ist, glaube ich, auch nochmal viel wichtiger, mit jemandem zu reden, der nicht so nah an dir ist wie deine Frau. Das ist wichtig, dass du mit deiner Frau redest, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass du nochmal so eine andere Perspektive darauf bekommst. Ja. Und natürlich kann das sehr schnell oder ist das sehr gut so, dass die erste Person, mit der du redest, dass du mit der nicht zufrieden bist oder sagst, das bringt mir nichts, das gibt mir nichts. Ich sage auch immer, das muss ja kein Psychologe oder keine Psychologin sein. Das kann ja auch jemand sein, dem du vertraust und der das noch nicht weiß oder die das noch nicht weiß und man einfach drüber redet. Auch das hilft ja oft.
Ja, ich habe ja mit meinem Kumpel darüber gesprochen und der sprach ja von dem Viagra. Und dann habe ich ihm aber erzählt, wie das und das aussieht. Da war er komischer, merkwürdigerweise mit dem Latein am Ende. Da hat er ja eben halt das gesagt, wo ich sage, ja, das machen wir auch. Ja, dann genießt es doch so, wie es eben halt ist und macht das Beste daraus. Da habe ich gesagt, ja, da sind wir ja dabei.
Ja, und ich glaube, Viagra, ja, mein Gott, du hast kein körperliches Problem, würde ich sagen. Es ist ja in deinem Kopf. Also mit den Maßen, denen du geredet hast, wird man sicherlich kein Pornostar. aber offensichtlich kann man Sex haben, Punkt. Und jetzt geht es nur darum, diesen Sex zu genießen. Und da ist Viagra nicht die richtige Antwort. Oder ja, vielleicht kann sie für eine Entspannung sorgen, weil man weiß, man kriegt immer eine Erektion, wenn das ein Problem ist. Sicherlich. Aber ich hatte das Gefühl, dass das ja nicht das Problem ist. Rainer, ich kann nur sagen, überlege dir für dich und für deine Frau und für euren Sex. Das klinge ich schon wie Lilo Wanders. aber das meine ich ernst. Überlege dir, was du nochmal anders angehen kannst. Keine Ahnung, ob Psychologe das Richtige ist, ob Freund oder nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Ich weiß es nicht. Aber Wenn es bisher nicht geklappt hat, dass du dich entspannen kannst, dann wird es in den nächsten 10 Jahren auch nicht klappen. Seien wir ehrlich.
Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich meine, für mich ist es jetzt erstmal so der erste Schritt, einfach mal anzurufen. Ja. Und das hat mir ja eigentlich auch so geholfen. Stimmt schon. Weil man muss ja mehrere Seiten hören. Das ist schon klar.
Ich bin auch nur ein ganz einfacher Typ, der seine Meinung sagt und eigentlich auch keine Ahnung vom Leben hat. Aber
ja,
ich würde.
Ja,
siehst du, sind wir schon zwei. Aber ich würde mir wünschen, dass du die Sache in irgendeiner Form anders angehst. Vielleicht besprichst du das auch nochmal mit deiner Frau, wie ihr es anders angehen könnt. Und ich wünsche dir und euch alles Gute für die Zukunft. Und ich weiß, wie schwer dieser Anruf, glaube ich, war. Von daher sage ich. Nochmal mit mehr Leidenschaft als sonst. Danke, dass du angerufen hast.
Und ich möchte trotzdem noch was loswerden. Deine Tochter ist was Besonderes. Denk da dran.
Das, danke, aber steht außer Frage. Das ist das tollste Wesen.
Ich meinte das Besondere, ob sie es hat oder nicht. Meine Kinder, die haben eine geistige Behinderung. Und ich liebe sie, wie sie sind. Ich mache mir keine Gedanken. Ich nehme es so, wie es kommt und wie die Kinder das bekommen. Und ich habe meinen Kindern aber auch erklärt, wenn irgendwelche Probleme da sind, erst bitte mit uns sprechen. Und die verstehen das auch. Und ich meine, die sind nicht blöd. Nein. Die haben nur eben Sprachschwierigkeiten. Und mein Sohn, der hat eine IQ von 74. Ne?
Mhm.
Und, aber wie gesagt, ich meine, das Besondere ist eben halt, wenn jetzt, ich sage jetzt was Blödes, wenn mein Sohn nur mit einem Arm gekommen wäre, ich würde ihn genauso lieben und ich verstehe dich vollkommen, dass man jetzt erst geschockt ist. Aber das dreht sich so schnell mit der Zeit zum Positiven. Mehr kann ich nicht sagen. Ich wollte das einfach mal loswerden.
Okay, danke dir. Ich kann dich aber beruhigen. Ich bin, also Schock ist weit vorbei, sonst würde ich nicht eine Radiosendung zu dem Thema machen und ich würde sie auch nicht erzählen, okay. diese Geschichte. Ich glaube, mir einzubilden, dass ich so weit fein bin, wie man fein sein kann mit dieser Situation. Mich nervt nur Entscheidungen, die ich treffen muss und mich nervt auch nur, dass es so ein paar Probleme geben wird aufgrund dieser körperlichen Besonderheit. Aber ansonsten glaube ich ich bin sowas von fest davon überzeugt, dass das für sie gar nicht so das Problem ist, wie für uns, weil sie es nicht anders kennt. Die ältere Schwester gibt ihr so viel Liebe, wir geben so viel Liebe und es wird einfach nie ein Thema sein. Und also erstmal nicht so ein großes Thema sein. Und dass sie die tollste neben der großen Tochter ist, ist eh klar. Punkt. Ja.
Okay.
Das ist klar. Aber danke, dass du es sagst, Rainer. Danke für den Anruf und noch eine schöne Nacht.
Ja, gleichfalls. Ciao.
0880 5x5. Mein Körper ist anders. Thema heute Abend. Und ich musste schon Sachen fragen, von denen ich mir nie vorgestellt hätte, dass ich sie frage. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr, würden andere sagen, ihr habt so dicke Beine oder ihr habt eine schiefe Nase oder ihr habt ein Bein ohne Fuß oder einen Arm ohne Hand oder was man sich sonst noch so alles vorstellen kann. Also in der Klinik war mit meiner Tochter, ich habe es vorhin erzählt, ja, da habe ich auch unfassbar viele Plakate gesehen mit verbrannter Haut, wo ich mir dachte, Alter, das ist halt auch, das tut weh und das ist so offensichtlich, damit muss man auch erstmal umgehen. Oder ist es gar nicht dann das Problem, wie ich mir jetzt gerade vorstelle? Erzählt's mir, korrigiert mich und sagt, wie es ist mit einem Körper, der anders ist als bei allen anderen. 0880 5x5 hat auch der Otto gewählt. 20 aus Dessau, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ja. Hi.
Otto, wo ist dein Körper anders?
Nicht außerhalb, sondern eher drinne, sag ich jetzt mal. Aber auch schon härter über die Zeit jetzt.
Das heißt?
Und ich hatte schon, der Start war schon schwer. Ich kam als Frühchen auf der Welt und da wurde dann schon mit der Zeit dann spekuliert, ob ich es überhaupt schaffe. am Leben zu bleiben, also überlebensfähig bin.
Mhm.
Ja, dann war das der erste Schlag, wo ich 5 war, musste ich operiert werden, weil ich eine Zyste am Darm hatte. Und ja, Nachteil daran ist jetzt eine große Narbe und geschwächtes Fettgewebe, Muskelgewebe und ja, ein kleiner Bauch, ja. Aber zum Glück habe ich jetzt eine gute Freundin gefunden, eine Verlobte sogar, toi toi toi, die sie akzeptiert, so wie ich bin. Aber das ist jetzt nicht die Grundlage, was schlimm ist, sondern eher das im Kopf. Jeder hat ja im Kopf 2 Wasserräume, die den Innendruck, den Schädelinnendruck ausgleichen und der eine ist bei mir seit Geburt größer und drückt auf bestimmte Gebiete im Gehirn.
Mhm.
Und das ist bei mir der Hippocampus und auch noch andere Gebiete, wodurch ich Asperger-Syndrom habe, Legasthenie und ich sehe meine Umwelt alles schwarz-weiß und in Grautönen. Also, ja.
Okay, Asperger-Syndrom muss man für viele, auch für mich gerade, ehrlich gesagt, nochmal kurz erklären.
Asperger-Syndrom, das sind so welche Ticks, sag ich jetzt mal, dass man zum Beispiel, alle sind auf einer Party, die interessiert das nichts weiter und mich stört die kleinste Fliege auf der Torte. Und die entwickeln auch so welche Inselbegabungen in ganz kleinen, wenn sie ganz jung sind. Zum Beispiel einige interessieren sich für Autos und werden dann später auch Mechaniker oder sowas. Das sind halt dieses Anderssein, dieser psychologische Begriff dafür. Ja.
Kann ich ganz plump sagen, so eine abgeschwächte Form von Autismus?
Ja.
Okay.
Ja, ist Asperger-Autismus, ja.
Ach so, okay.
Abgeschwächte Version, ja, aber es geht schon in die Richtung.
Mhm.
Ja.
Bei einer Sache, wo du sagst, dein Körper ist innerlich anders und dann hast du aber irgendwie später gesagt, jetzt hast du eine Frau gefunden, die dich so akzeptiert, wie du bist. Also sieht dein Körper...
Ja.
Irgendwie nochmal anders aus als bei anderen, würdest du sagen? Oder hast du an sich deine Gemütsverfassung damit gemeint?
Ja, das ist so, wenn man jetzt jeder Mensch, wenn man jetzt einen neuen Menschen kennenlernt, man steckt ihn, auch wenn es viele nicht zugeben, im Kopf dann in eine bestimmte Schublade. Und wenn du dann jemanden hast, der sich nicht richtig artikulieren kann, also zum Beispiel merkt man das ja auch gerade, dieses Stottern manchmal oder Worte wiederholen oder Worte vergessen, ist bei mir auch ganz, ganz schlimm, dann wird man schon komisch, dann redet man auch manchmal auch nicht mehr mit denen und das war halt in der Schule damals ganz schlimm, weil dann wurde immer gesagt, der kann nicht lesen und schreiben und dann ging das dann halt bis in eine höhere Klasse, bis zum Gymnasium sogar später. Und wenn man dann auch noch vom Lehrer hört, ja, solche Kinder haben es nicht verdient, auf diese Schule zu gehen und das dann dem Kind ins Gesicht sagt,
also dir.
Ab der 6. Klasse bis zu, ja, ab der 6. Klasse bis zur 10. Danach musste ich ja mein Gymnasium, mein Abitur habe ich nicht gemacht, aber ich musste das dann abbrechen, weil ich habe das psychisch einfach nicht mehr hingekriegt. Die ganze komplette Belastung. Ja, und das sind dann halt Sachen, die dann nachher entstehen, zum Beispiel psychische Krankheiten. Bei mir ist das zum Beispiel mit Borderline-Syndrom habe ich danach, wurde diagnostiziert. Ich war da in der Psychiatrie, war ich dann nicht geschlossene, sondern Tagesklinik, bin ich dann auch gegangen freiwillig, weil es ging einfach nicht mehr. Ja. Sind halt so die Sachen, die ihn schon mitnehmen.
Und heute, wo du nicht mehr in der Schule bist, wo du die Frau gefunden hast, die dich so akzeptiert, wie du bist?
Man akzeptiert sich selber nicht. Es ist das Schlimme. Also bei mir. Und ich merke das auch in meiner Umgebung. Also das gibt einige Leute, die es wissen, aber das ist dann auch nur denen, denen ich mich wirklich anvertraue und den anderen, wenn die das mitkriegen, das ist dann schon, ich will nicht sagen, peinlich und ja, man schämt sich schon dafür, dass das so ist. Man wünscht sich, anders zu sein in dem Augenblick. Auch das mit dem Schwarz-Weiß-Sehen, das habe ich ein paar Menschen erzählt, das ist auch was eigentlich in manchen Berufen ja so ja ein Kündigungsgrund ist, sage ich jetzt mal. Und Ja, das ist halt ein Problem. Und ich habe mir selber zum Beispiel im Kindergarten selber beigebracht, Farben zu erkennen, in Anführungszeichen, zu assoziieren. Also ich habe immer die anderen Kinder beobachtet und die sagen ja, wie halt so ein kleines Kind ist, so mein rotes Feuerwehrauto, ich will das haben oder so. Und dann habe ich mir halt dann selber angeeignet über die Jahre, dass dann dieser Grauton halt rot ist oder so eine Farbe. Und dann versuche ich das irgendwie auszugleichen, dass der Kinder mitkriegt. Aber das belastet schon hart. Ja.
Hm. Schade, dass die, die Frau im Leben nicht dafür gesorgt hat, dass du es, ja, ich meine, damit sind Probleme nicht weggefegt, aber dass du es weniger schlimm siehst.
Ja, das ist diese Selbstakzeptanz, die, ja, sag ich mal so, wenn jahrelang Leute mit dir sagen, dass du scheiße bist, dann klopfst du es irgendwann selber. Ja.
Hm.
Das war jetzt schon ein Schritt mal anzurufen. Ja, es hat mich jetzt einfach mal berührt gehabt und ich dachte jetzt so, das muss jetzt mal loswerden.
Ja, ist auch genau richtig hier.
Ja, ich bin nämlich gerade auf Arbeit und meine wichtigen Sache habe ich jetzt getan. Ich bin nämlich Blutkurier.
Du bist was? Blut?
Blutkurier.
Ah, Blutkurier. So.
Okay. Ja, und ich bin gerade auf Heimweg von Stendal nach Dessau. Und ja, ich wollte jetzt sowieso eine Pause machen, weil das schlaucht ja schon in der Nacht zu fahren.
Und Radio ist eine gute Pause.
Ja. Sputnik höre ich ja immer, wenn ich arbeite.
Ja, wir sind nicht nur bei Sputnik, wir sind ja fast deutschlandweit bei allen möglichen jungen Radiosendern der ARD, aber auch in Sputnik zu hören. Nur so für alle anderen, die sich jetzt denken, was meint er denn mit Sputnik? Ne? In Hessen sind wir bei UFM und Rheinland-Pfalz bei das Ding und so weiter und so fort. Wo siehst du dich dann so in 5 Jahren mit deinem Körper und mit deinem Leben? Und ich meine jetzt nicht beruflich.
Gibt es 2 Varianten. Die eine ist nicht so toll und die andere ist so akzeptabel.
Dann sag ich jetzt mal. Geh mir mal von der akzeptablen Nummer aus.
Versuchen selber es irgendwie zu akzeptieren und einfach damit zu leben, weil was machen kann man ja eh nicht. Das macht mich nicht glücklich, aber das ist dann halt so ein Muss. Und wenn ich dann halt nicht alleine für mich den Entscheid treffe, alleine für mich dann am Leben zu bleiben, dann wenigstens für die Leute, denen ich was bedeute.
Und in der schlechten Variante?
Tja, unter der Erde. Ja.
Weil es die Gefahr gibt mit dem, was du hast, dass das passiert, oder weil du...
Ich habe schon Suizidversuch hinter mir. Und halt Borderline-Syndrom. Und das ist halt dieses Spritzen und ja. Also, ja.
Ah.
Ist schon hart, darüber zu reden, wenn schon alle zuhören. Das ist
ja, glaube ich, aber du bist deswegen in Behandlung.
Noch nicht, nee. Also ich war bei einer psychologischen Anstalt in einer Tagesklinik. Dort hat man mir viel gesagt, das war jetzt ein halbes Jahr. Und hab mir überlegt, später einen Psychologen zu suchen, festen, weil vor allem das auch wegen meinem späteren Beruf dann auch wichtig sein wird. Ja, das ist halt dann so ein Muss, sag ich jetzt mal. Weil ich möchte in den Rettungsdienst gehen und die haben ja automatisch dann eine psychologische Betreuung.
Ja,
aber schon allein, weil sie schwere Einsätze haben.
Aber das kann ja nicht der Grund sein, warum du, andersrum. Du kannst ja nicht warten, bis du damit anfängst, um dich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, was dazu geführt hat, was du gemacht hast, oder was du versucht hast.
Das war schon ein paar Jahre her und das ist halt, momentan ist es ich will nicht sagen Schwachsinn, weil das ist ein Borderline-Syndrom und den Rest, das ist ja eine langwierige Sache, die man psychologisch behandeln muss. Das geht momentan nicht, weil ich am Ende des Jahres umziehen möchte und ja, es wäre nicht so passend, weil dann man empfiehlt ja meistens, dass es bei einem Psychologen, bei einem festen Psychologen bleibt.
Ja, nur Ende des Jahres ist noch lang hin.
Leider.
Ja, ich würde mir wünschen, dass du vorher dieses Thema angehst und damit nicht alleine bleibst. Otto.
Mhm.
Ich wünsche mir auch, dass in 5 Jahren du noch eine ganz andere Variante erlebt hast, als die 2, die du genannt hast. Eine noch bessere. Ich würde mich an dieser Stelle bedanken für deinen Anruf. Ich gebe dir gerne noch das Angebot, dass ich dich in die Redaktion stelle, falls du noch weiter über das Thema reden möchtest oder falls du Ansprechpartner brauchst, wohin du dich wenden kannst.
Mhm. Aber ich muss, glaube ich, dann gleich sowieso weiterfahren. Mein Pausenteil ist ja gleich vorbei.
Okay.
Und
aber dann versprech mir, dass du das Thema trotzdem in irgendeiner Form und ich hoffe in einer guten Form angehst.
Das versuche ich schon seit 8 Jahren.
Dann versuch's weiter.
Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß. Ja, ich probiere es, aber das ist halt so eine Sache, die man nicht allein bewältigen kann.
Eben.
Das ist ja schlimmer.
Eben. Das sage ich ja.
Aber wenn man selber denkt, man ist alleine, man steht alleine da, dann. Ach, Mann, ist kompliziert.
Ja, aber gerade dann sollte man sich jemand anderes suchen, wenn man denkt, man steht alleine da und man steht nie alleine da. Man steht eigentlich fast nie alleine da. Wenn du wirklich suchst, merkst du, dass du nicht alleine. Also du hast eine Verlobte. Du stehst nicht alleine da.
Ja. Ich finde es aber gut, dass ich jetzt angerufen habe. Das ist schon. Das musste mal raus.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Danke dir für den Anruf, Otto, und noch eine schöne Nacht, ne?
Ja, und schöne Musik heute spielen. Ich habe Nachtdienst.
Ich bemühe mich. Deswegen. Ist schwierig für eine Talkshow, aber ich bemühe mich. Mach's gut.
Ich bin nämlich bis um 6 unterwegs, deswegen. Gut, schönen Abend noch.
Ciao.
Danke. Tschüss.
Mein Körper ist anders. Hat bis jetzt schon ganz andere Abzweigungen genommen, dieses Thema, als ich mir das hätte vorstellen können vorher. Jetzt bin ich auf die nächsten Abzweigungen mit euch gespannt. Wo ist euer Körper? Rein physisch einfach ganz anders. Wir haben jetzt auch 2 Geschichten gehört, wo die physischen Abweichungen auch zu psychischen Dingen geführt haben. Das muss ja nicht gleich immer so sein. Ich meine, gerade hier Paralympics, die da liefen, da wird nicht jeder gleich in psychischer Behandlung gewesen sein, weil von Geburt an da ein Arm weniger war oder ein Fuß weniger und geht damit um. Wie war es bei euch? Was ist bei euch anders? Erzählt eure Geschichte. Ich bin sehr gespannt. 0800 80 5 mal die 5. Sven, 29 aus Diemelstadt, ist der Nächste heute Abend in der Late Line. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sven, wo ist dein Körper anders?
Ja, ich habe angerufen, weil ich gerade eben den Herrn gehört habe. Ich glaube, Otto hieß der. Und ich bin selber auch seit meiner Geburt krank. Ich habe Morbus Crohn und rausgekommen ist es mit 8 Jahren. Aber im Prinzip man kann mit allem leben. Der Herr, der eben gerade zum Beispiel angerufen hat, der war sehr pessimistisch. Ich weiß gar nicht, was hatte der genau gehabt überhaupt? So, das hat sich überhaupt nicht irgendwie stimmen angehört.
Frühchen war er zu früh auf die Welt gekommen. Überdruck an einer gewissen Stelle im Hirn, was zum Asperger-Syndrom führt. Solche Geschichten.
Schwarz-Weiß sehen, ne?
Bitte?
Schwarz-Weiß sehen, der sieht Farben nicht, ne?
Und zum Beispiel, aber ich glaube, das war das geringste Problem von allen anderen. Da ging es sehr schnell auch um die Psyche, weil gerade wenn natürlich das Gehirn betroffen ist, Hast du natürlich noch eine ganz andere Dimension. Aber ich gebe dir recht, er hat das leider sehr pessimistisch gesehen. Aber...
Ja, weil gerade auch Morbus Crohn ist zum Beispiel auch eine somatopsychische Krankheit. Früher dachte man, das wäre psychosomatisch, aber ist mehr so somatopsychisch.
Das ist eine Darmerkrankung, ne?
Genau, chronisch entzündliche Darmerkrankung.
Ich muss ganz doof nachfragen, in welcher Form macht sich das bemerkbar?
Ja, also bei mir macht sich das bemerkbar. Ich habe immer wieder Entzündungen im Darm gehabt, musste immer wieder operiert werden, hatte Abszesse an allen möglichen Stellen, wo man sie nicht haben möchte. Entzündungen, wie gesagt, viel Krankenhaus, viel OP, Medikamente, aber auch mit sowas kann man leben. Also es macht sich hauptsächlich bemerkbar halt durch Entzündungen im Darm. Also der ganze Verdauungstrakt kann im Prinzip entzündet werden.
Mhm.
Ja, und bei mir ist es halt schon seit meinem 8. Lebensjahr gehe ich in Krankenhäuser ein und aus und so. Aber das, wie gesagt, also ich weiß ich nicht. Also ich wollte einfach nur anrufen und wollte einfach nur sagen, so allen Leuten, die hier zuhören und meinen, denen ging es schlecht oder so, die müssen echt einfach mal ein bisschen positiver denken. Weil ich finde, man darf sich nicht immer an dieser Krankheit aufhängen. Und man muss einfach mal nach vorwärts sehen. Und es gibt Leute, die geht es viel schlechter als mir. Ich könnte zum Beispiel nichts zu essen haben oder so. Und das wäre für mich viel schlimmer, als krank zu sein. Verhungern oder so.
Ja, gut, man kann immer nach links und rechts gucken. Ne? Man kann immer auf die gucken, wo es schlechter ist. Kannst aber auch auf die gucken, wo es besser ist, in Anführungszeichen. Also aus deiner Perspektive. Von daher bringt der Vergleich ja auch erstmal gar nichts. Hat sich dein Leben dadurch verändert? Ich überlege gerade, wenn jetzt der Darm jederzeit entzündet sein oder sich entzünden kann, muss man da irgendwie auf die Ernährung achten?
Ja, absolut. Natürlich hat sich mein Leben verändert. Ich muss mich einstellen auf die Krankheit, aber das bestimmt nicht komplett mein Leben. Natürlich geht es auch auf die Psyche. Aber es ist jetzt nicht so, dass, also ich muss zum Beispiel aufpassen, alles was auf den Darm geht oder so, oder scharfe Sachen darf ich nicht essen. Es gibt viele verschiedene Arten, wie der Crohn sich bemerkbar machen kann und wie man seine Ernährung einstellen muss. Und aber wie gesagt, das ist alles einfach. Man muss sich damit auseinandersetzen, sich darüber im Klaren sein, was man hat. Und dann kann man auch mit allem eigentlich fast leben, würde ich sagen.
Ja, das Problem ist halt, dass der Faktor Persönlichkeit dazu kommt. Ne? Nicht jeder Mensch ist gleich. Ich kenne einen Menschen, der sitzt im Rollstuhl und geht daran, ich will nicht sagen zugrunde, aber es hat ihn so fundamental verändert und verbittert gemacht und sagt, nichts geht. Alles ist, versuch mal irgendwie aufs Amt zu gehen, in die Stadt und so weiter. Es ist so schwierig mit dem Rollstuhl. Während ich jemand anderes kennengelernt habe, der Basketball-Nationalmannschaft spielt im Rollstuhl. Und wenn ich den auf die gleichen Sachen anspreche, die ich von dem anderen Freund kenne, dann sagt er, ja und? Dann frage ich halt jemand, der mir hilft. Das ist doch gar kein Problem. Menschen sind unterschiedlich. Menschen gehen unterschiedlich mit Trauer um, Menschen gehen unterschiedlich mit allem um und natürlich auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung in irgendeiner Form. Und deshalb kann man es, glaube ich, nicht so vereinfacht sagen, man muss sich nur bewusst werden, was man hat und dann ist das schon gut. Also ich hoffe, dass es für die meisten so ist und dass es mit der richtigen Einstellung auch geht. Das Problem ist, nicht alle können diese Einstellungen einfach so übernehmen, weil sie nicht so gestrickt sind.
Das ist richtig.
Das ist es.
Das ist richtig, da hast du absolut recht. Und ich wollte, wie gesagt, auch jetzt nicht irgendwen ans Bein pissen oder irgendwen anmachen oder so.
So habe ich es nicht verstanden.
Das ist meine Einstellung und ich hoffe wirklich, dass viele Menschen, die krank sind, auch ihren Weg finden, mit dem, was sie haben, klarzukommen. Also das ist meine Hoffnung. So. Weil, wie gesagt, ich bin ein glücklicher Mensch irgendwo, weil ich habe viele Freunde, die mir helfen. Ich habe auch... viele Probleme gehabt und hast du nicht gesehen, aber es ist alles, keine Ahnung, also ich habe echt Glück gehabt, muss ich sagen, irgendwo, weil alles, was ich hatte, kann ich heute wegstecken und kann meine Geschichte erzählen und sage, ja, kein Problem.
Ja, du hast auch niemanden ans Bein gepinkelt, also verstehe mich da nicht falsch.
Nein, absolut nicht. Ja. Ich wollte jetzt nur, dass mich vielleicht andere Leute nicht falsch verstehen, weil uns hört ja jemand zu.
Im besten Fall. Weil sonst kommt mein Chef auf die Idee, die Sendung abzusetzen. Was mache ich denn?
Das wollen wir ja nicht.
Donnerstags um 0 Uhr und eine Minute schlafen am Ende. Nee, wir sind da auf derselben Seite. Und ich wüsste einfach gerne so,
ja,
so ein Rezept, um Leute an die gleiche Richtung zu bringen wie dich, wo du sagst, ja, es ist nicht einfach. Es ist eine Herausforderung, aber man packt die schon. So. Aber das fängt ja schon bei viel kleineren Dingen an, dass das Leute irgendwie nicht haben.
Ja, ich hab mal einen ganz tollen Spruch gehört. Also ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich von Konfuzius ist oder war. Sei zufrieden mit dem, was du hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und das hält mich irgendwo am Leben.
Ja. Ist so simpel dahingesagt, aber...
Ich habe nie viel Geld gehabt oder sowas. Ich habe eigentlich jetzt so... Ich meine, ich habe auch nicht wenig oder sowas. Ich meine, wie gesagt, ich muss nicht hungern. Das ist das Allergroßartigste überhaupt. Aber es ist halt so, man kann auch mit wenig oder fast gar nichts echt ganz schön zufrieden sein.
Ja, und man kann mit sehr viel auch ganz schön unzufrieden sein.
Ja, also je mehr man hat, je mehr Probleme kommen.
Weiß ich nicht, ja.
Vor allen Dingen...
Ich glaube, mit der Erfahrung, die ich so in meinem Leben gesammelt habe, es geht gar nicht darum, ob man mehr hat oder weniger hat und ob mit mehr Probleme kommen oder mehr unglücklich sein kommt, sondern das ist einfach, ich sag's ganz simpel, ich glaube, es ist ein Charakterding. Und Menschen werden immer unzufrieden sein und andere Menschen sind eher immer zufrieden, obwohl man denkt, Alter, du hast so einen Grund, wütend zu sein und sie sind es nicht. Aber das sind alles eben subjektive Empfindungen und da ist jeder anders. Aber natürlich, also ich habe ja eingangs gesagt, ich habe das Thema der Sendung ja auch ein bisschen gewählt, weil ich das jetzt auch in der eigenen Familie habe. Meine Tochter hat eine etwas andere Hand. Und natürlich wünsche ich mir und bin auch irgendwie auch fest überzeugt, dass es so wird, dass sie eine Einstellung entwickelt, dass das kein Problem für sie ist.
Ja, bestell ihr einen schönen Gruß von mir. Sag ihr auf jeden Fall alles Gute, dass mit ihrer Hand, das macht sie nicht aus.
Ja.
Bestell ihr bitte einen schönen Gruß. Ich hoffe auch, dass du da mit deiner Tochter, dass sie da den richtigen Weg für sich findet, auf jeden Fall.
Das macht sie nicht aus, deswegen ist ein guter Satz.
Ja, genau. Das finde ich aber auch so, weil das macht einen nicht aus.
Ich hab,
egal, was man hat.
Ja. Wie gesagt, der erste Arzt, mit dem wir gesprochen haben, hat geraten. Ich meine, das ist ein Chirurg und ein Chirurg denkt natürlich in seiner Dimension und die Dimension lautet Funktion. Der will die Funktion der Hand herstellen. Also meine Tochter hat halt vier klitzekleine Finger, die nicht funktionieren und einen Daumen, der ein bisschen kleiner ist und alles an einer etwas kleineren Hand. Und der sagt, damit der Daumen noch besser greifen kann, braucht man ein Gegenstück, ja, also einen Finger, der nicht da ist. Also empfiehlt ihr, ein Zeh vom Fuß an die Hand zu verpflanzen als Fingerersatz.
Ja. Okay, ja, da habe ich schon mal gehört. Ein Kollege von mir hat sich zum Beispiel den Daumen abgetrennt und da haben wir es auch gesagt. Aber ich habe zum Beispiel meinen Ausbilder, ich habe technischer Zeichner für Maschinen- und Anlagentechnik gelernt, wo ich das jetzt mit deiner Tochter höre. Und mein Ausbilder, der hatte auch irgendwie sowas Komisches an der Hand. Der hatte auch irgendwie drei ganz kleine Finger an einer etwas kleineren Hand und auch der kleine Finger war krumm und der Daumen war auch irgendwie krumm. Und das hat ihn nie gestört.
Ja.
Das hat ihn nie gestört. Und das
deswegen habe ich es jetzt nicht erzählt, sondern weil du gesagt hast, das macht sie nicht aus, weil ist alles okay. Ich unterbreche auch oft genug. weil ich mit einem anderen Vater gesprochen habe, die eine ähnliche Fragestellung hatten, wo auch das Kind operiert werden musste an der Hand. Anderes Problem, aber egal. Und ich rede mit dem so drüber, wie die das gemacht haben und so weiter. Und er sagt danach so, ja, ich hatte jetzt mit so vielen Leuten Kontakt gehabt. Ich weiß, egal welche Entscheidung man macht, ob man jetzt diese OP macht oder ob man alles so lässt, es wird schon die richtige Entscheidung sein, weil man ja nie die andere Variante erlebt hat dann und froh ist mit dem, was man hat. Und da sagte er nur, die haben eine OP gemacht und wichtig ist nur, dass sie da normal mit umgeht und dass es irgendwie nichts Besonderes ist, ne? Dass es sie nicht ausmacht, dein Satz. Und da sagte er, ja, stimmt schon, nur bei ihnen war es halt so, das Kind wurde operiert in sehr jungen Jahren. Und natürlich macht dann plötzlich die Hand dich aus, weil du ständig zum Arzt gehen musst. Es gibt Nachsorgeuntersuchungen, die Hand wird angeguckt, Ärzte nehmen deine Hand in ihre eigenen Hände, tasten das ab, gucken das an. Und du bist vielleicht 2 Jahre und plötzlich denkst du, was ist denn mit meinen Händen? Und bei ihr hat das dazu geführt, dass sie unfassbar sensibel gegenüber ihren Händen geworden ist. Wenn da irgendwas ist sie es hat was in ihr ausgelöst, dass die Hand für sie dann doch irgendwie so plötzlich so ein Thema geworden ist. Also man muss da irgendwie sich auch immer den richtigen Weg überlegen und jedes Kind ist anders, jeder Mensch ist anders und deshalb ist es...
Ich glaube aber auch, dass das erst mit der Zeit kommt, weil ich muss sagen, früher als Junge hatte ich mit meiner Sache auch mehr Probleme. Und ich glaube, wenn man sich der Sache einfach mehr im Klaren wird und echt den Weg genau, wie man damit klarkommt, kann ich nicht erklären, aber ich kann von mir aus sagen, dass ich echt auch erst mit dem Alter mir darüber im Klaren geworden bin, dass ich ja gar nicht so am Norden bin. Und bei mir hat das eine Zeit gebraucht. Also ich glaube, manche machen das schneller, diese Entwicklung, und manche machen das ein bisschen langsamer. Und ich kann nur für jeden hoffen, dass wirklich so diese positive Entwicklung kommt. Ja? Dass man wirklich sagt, so egal was ich habe, egal wie das ist, so ja, ich habe am Anfang Probleme damit gehabt, aber irgendwann hoffentlich kommt man damit klar.
Absolut. Mehr kann ich dem nicht hinzufügen. Gott, ich kann heute auch nicht mehr reden. Super von der Talkshow. Sven, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, alles Gute für deine Tochter auch.
Danke dir. Ciao.
Ja, sehr gerne. Tschüssi.
So viel Liebe, die ich hier heute abbekomme. Deswegen habe ich die Geschichte nicht erzählt, aber es freut mich trotzdem. Danke dafür. 0800 805x5, die Late Line, heute zum Thema Mein Körper ist anders. Annemarie kommt aus Hamburg und ist die Nächste. Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Am besten, du sagst Anne, dann ist es einfacher.
Achso.
Sonst wäre ich Annemaria, aber das ist in Ordnung.
Achso, Annemarie.
Körper ist ja doch ein bisschen anders. Ich bin von Geburt an völlig blind. Ich habe nie gesehen. Und ich bin kleinwüchsig, bin nur 1,38 klein. Und dann habe ich so eine Gehbehinderung abgekriegt. Die hat man erst mit dem dritten Lebensjahr gemerkt. Wenn man das vorher gemerkt hätte, dann hätte ich vielleicht heute gar nichts dahingehendes. Und noch so ein paar andere Sächelchen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist auch schon sehr stark erwähnt worden, dass jeder anders damit umgeht. Und was ich aber noch betonen wollte, es gibt Behinderungen, die man zu Anfang jedenfalls verbergen könnte. Zum Beispiel, um leichter einen Arbeitsplatz oder einen Ehepartner zu finden. Und dann gibt es Behinderungen, die kann man nicht verbergen. So. Und dann muss man aber trotzdem leben. Sage ich dann, ich brauche keinen Ehepartner, ich komme irgendwie so klar, dann mache ich das vielleicht, weil es stimmt. Oder ich sage mir, ich habe keine Lust, mich dauernd damit abzunerven. Aber zum Beispiel möchte ich gerne nicht vom Staat leben, dann möchte ich gerne arbeiten. Jetzt muss man sich dann tummeln. Wir haben es hier wirklich gut. Der Staat unterstützt Leute, die Behinderte einstellen wollen. Die Leute, die keine Behinderten einstellen wollen, die müssen eine kleine Strafabgabe zahlen. Und die schreiben das dann aber ab. Aber diese Strafabgabe kommt in so Töpfe rein. Und aus diesen Töpfen werden dann die Arbeitgeber unterstützt, die also doch Behinderte einstellen wollen. Und dann gibt es da so besondere Arbeitsplätze, damit man seine Arbeit machen kann. Entweder kriegt man eine Sprachausgabe oder eine Zeile, die die Punkte darstellt, damit man am Computer lesen kann. Hat man zwar nur eine Zeile, aber besser als keine. Oder man hat irgendwelche anderen Hilfen am Arbeitsplatz, damit man im Stehen arbeitet. Also es gibt so vieles. Und es gibt aber viele, die sagen, der Körper ist doch so anders, das ist eben nicht normal. Und die Frage ist, was ist normal? Ich kann ja mit meiner Behinderung umgehen, aber wie gehen die anderen um? Wie behindern die mich? Oder enthindern die mich vielleicht mal? Und manchmal ist das, wenn man, je länger man lebt, also so stressig, dass man dann auch mal psychisch an die Grenze kommt, obwohl man eigentlich psychisch nichts hat. Aber wenn man ständig Hindernisse im Weg kriegt, dann findet man das manchmal, nimmt man das so mit links und manchmal sagt man, mein Tag war auch lang und hart. Das fasse ich jetzt voll. Ich mag nicht mehr. Und des Rätsels Lösung gibt es wahrscheinlich für keinen. Also ich bin froh, dass ich an Jesus glauben kann und dass ich dadurch auch Leute kenne, die man etwas genauer kennt, weil man eben miteinander verschiedene Aktivitäten unternimmt und füreinander da ist, mal die für mich, mal ich für die oder so. Ja, und das hilft mir weiter. Und eine tolle Familie, also die kann man sich auch nicht backen. Mit Oma und Opa war das nicht immer Gold. Also da muss man hoffen, dass es genug Unterstützer gibt, die dann auf Seiten der Eltern sind und also zum Schluss eben auf Seiten der Behinderten, dass die dann damit auch wirklich gut klarkommen, weil es unheimlich schwierig ist, diese Entscheidung zu treffen, was mache ich richtig für mein Kind? Und wahrscheinlich kann man das nicht wissen, sondern man kann nur versuchen, dann zu sagen, so ist es jetzt, versuch mal, ob es geht. Und wir helfen dir alle, dass du das hinkriegst, dass du damit klarkommst.
Ich schreibe mir immer eine Frage auf oder Gedanken auf, wenn Leute anfangen zu reden, wo ich gerne nachhaken würde und wo ich finde, könnte eine Frage noch spannend sein. Alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, während du redest oder geredet hast, hast du selbst beantwortet.
Entschuldigung.
Macht nichts, ist doch perfekt. Ist die Talkshow, die man selbst macht.
Ja, wir haben früher Briefkassetten besprochen und da lernt man zu reden. Oh, ich habe auch nochmal einen Kurs mitgemacht. Also das kann man auch irgendwie.
Briefkassetten? Ach so,
ja,
weil du nicht schreiben konntest.
90 Minuten kannst du labern oder Musik einspielen und so.
So ein bisschen wie eine Radiosendung, halt nur für eine Person.
Genau.
Das finde ich ein bisschen süß.
Ja, das ging dann auch ins Ausland, wenn es nicht ein zu armes Ausland war, wo dann die Kassette mehr wert war als das Tagesgehalt, dann ging es verloren, ne? Dann war die Information für immer weg.
Für immer weg, ach so. Aber gut, also.
Aber, ja.
Nach Frankreich konnte man eine Kassette schicken.
Jo. Ja. Nach USA auch. Nach Mexiko, oh oh.
Aber sag mal, Du bist 60, also ja. Geboren, lass mich nachrechnen. 57. Da habe ich noch eine Nachfrage, während alle anderen noch anrufen können. 0880 5 von die 5 zum Thema Mein Körper ist anders. 57 geboren zu werden und dann in den 60ern als Blinde aufzuwachsen,
ja.
Das war noch eine ganz andere Nummer als heute, oder?
Ja, genau. Also
und auch noch mit der Kleinwüchsigkeit. Also.
Ja, genau. Also man kann auch nicht alles erklären. Es ist auch nicht, ja, der in der Familie ist auch und so. Das war alles nicht. Man kann dann Erklärungsversuche starten und die kann man aber alle gar nicht beweisen. Und das bringt einen auch alles irgendwie gar nicht weiter. Und also Kindergarten, sogar einen kirchlichen, nee. Also das machen wir gar nicht, nehmen wir nicht, geht nicht.
Also es wurde deinen Eltern gesagt, das geht nicht.
Ja, nee, machen wir nicht. Und dann kam ich in ein Krankenhaus, wo ich rein musste und dann haben sie gesagt, blöde hatten wir schon, Blinde noch nicht. Also ich muss mir nichts ausdenken. Es ist alles, ne, passiert so. Und dann, also damals gab es so integrative Beschulung oder inklusive gab es natürlich nicht. Also wir waren in einer, wenn man, heute würde man das nennen, Sonderschule, also meistens natürlich dann auch mit Internatsunterbringung, je weiter weg, desto, ne?
Mhm.
Und dann kam man nur zu den großen Ferien nach Hause oder so. Und das Allerschlimmste ist, wenn ich über die Zeit reden würde, dass viele Sachen, die man wirklich im Leben braucht und die man wirklich extra lernen muss, dass ich diese vielen Sachen in der Schule nicht beigebracht gekriegt habe. Training mit dem Langstock, damit man überhaupt draußen vernünftig alleine laufen kann. Ja, Sonderurlaub, unbezahlter Urlaub, hier, dies, das, also so lebenspraktische, früher hieß das Fertigkeiten. Also das musste später dann noch extra gelernt werden. Na, du kannst ja eine ganz liebe Mutter haben, aber die sagt dann zu dir, gib mal deine Hände her, ich zeig dir das mal, nimm mal deine Hände weg, ich kann hier gar nichts sehen. Also sie, nur weil sie lieb ist, heißt das noch lange nicht, dass sie mir das beibringen kann. Heißt das noch lange nicht, dass sie geduldig ist, weil sie auch immer berufstätig ist. Ach, tausend Sachen. Also das war mal ein paar Nummern anders damals noch so.
Und man war einfach immer die Exotin, die...
Selbst in der Blindenschule, weil die meisten ja noch ein bisschen was gesehen haben.
Mhm.
Ja, im Gegenteil, dann hieß es, wer ist da von euch ganz blind? Ach du, ja, du kommst am Wochenende nicht nach Hause, du musst da bleiben, man will Versuche machen mit dir. Aber das kommt jetzt in ganz andere, das muss nicht sein. Ich lebe trotzdem noch, ne, so, und aber ich wollte sagen, es gibt eben Behinderungen, da sagt man, die sind voll schlimm, weil sie psychisch sind oder so, Aber damit kann man eventuell trotzdem auf dem Arbeitsmarkt leichter was finden, als wenn man sagt, okay, ich habe diese Körperbehinderung, und dann sagt er, habe ich noch nie erlebt, dass so einer arbeiten kann, ich traue dir das nicht zu, tschüss. Mhm. Und wenn er das so nicht sagt, dann meint er das aber so und sagt trotzdem tschüss und so. Also, ne? Ich habe dann ein bisschen mehr gelernt als die meisten Blinden. Ich habe dann noch Fremdsprachen vertieft, und ja, das war einfach nicht möglich.
Eine andere Zeit, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, gerade die Kleinwüchsigkeit. Wann habe ich dann diesen Artikel gelesen über, das habe ich ganz vergessen, und ich war selbst im, was, der Holiday Park oder irgend so ein Park gab es, wo es ja das...
wo sie die Leute ausgestellt haben.
Ja, wo, die, ja. Wo Kleinwüchsige einfach mitten in diesem Vergnügungspark gelebt haben und tatsächlich in diesen Häusern, das war deren Wohnung, wo man irgendwie vorbeigelaufen ist und reingucken konnte.
Also die leben im Zoo dann.
Ja, so ungefähr. Und
ja,
mein,
genau. Also das, die sind dann noch ein bisschen kleiner. Also ich bin so, also ja, der Körper, das passt auch nicht zur Kindergröße. Von der Größe her ja, aber vom Körper eigentlich nicht. Und die Schuhe auch nicht. Also ich muss immer aufpassen, dass ich keine Pumuckel auf dem Schuh habe. Aber man hat dann irgendwann seine Geschäfte, solange wie es die noch gibt. Und
aber was ich damit sagen wollte, ist, also man kann sich das heutzutage nicht vorstellen, wie man damals halt mit Andersartigkeit umgegangen ist.
Ja, wenn du keine Unterstützer hattest, dann musstest du mit irgendwas Geld verdienen, und dann hast du vielleicht, wer weiß was, gemacht. Kann ja sein.
Was meinst du damit?
Ich meine, wenn diese Leute, die damals kleinwüchsig waren, keine Unterstützer hatten, die gesagt haben, pass mal auf, du kannst ein Leben leben, wir bauen dir hier und wir machen dir ein Podest da und das legen wir tiefer und
ja,
so.
Ja, ja, aber es klang gerade so, als ob du da auch irgendwie Erfahrung gemacht hättest.
Wobei, worauf beziehst du dich gerade?
Keine Unterstützer haben und Geld zu verdienen mit wer weiß was.
Ach so, nee.
Nee.
Da habe ich Glück.
Ach so. Okay, gut.
Nee, das nicht. Ich weiß nur, dass es natürlich Leute gibt, die, wer weiß was, dann machen oder so. Also die, wo die einfach die Eltern sich auch nicht zu denen gestellt haben und so. Also die sind auch weit unter ihren Fähigkeiten geblieben. Die sind nicht gefördert worden. Im Gegenteil, also die sind dann immer im betreuten Wohnen geblieben und so.
Unvorstellbar aus heutiger Sicht. Ja. Krass. Anne.
Und man kann es rausschaffen, aber man braucht wirklich Leute, die an einen glauben und die eine Idee haben, wenn man selber keine hat, die dann sagen, das kann man aber so lösen, probier mal, guck mal, ich zeig dir mal, versuch mal, und dann kann man mal versuchen, ne? Aber das ist heute, gibt es andere Hindernisse. Wenn du dir ein Herd kaufen willst, also zum Kochen, die sind fast alle mit Touchscreen.
Ah, das ist natürlich auch doof
und
als Blinder, ne?
Ich wollte ja auch ein Zeranfeld haben damals, ne? Als ich hierher gezogen bin. Ich bin der Arbeit wegen ganz weit weggezogen von zu Hause, weil ich gesagt habe, ich will eine neue Arbeit und ich will mich verändern und so. Und ich wollte auch ein Zeranfeld haben. Und das war also dann ganz schlecht und geht nicht. Und dann gab es damals beim Rundfunk eine Meckerecke, und dann habe ich da angerufen. Und dann hat sich ein Reporter interessiert, und dann hat er eine Firma ins Boot geholt, und die haben dann gesagt, ich darf das aber keinem erzählen. Ich sage, nee, ich darf auch keinen in die Wohnung lassen und keiner darf das sehen. Haha. Da hat mein Bruder dann Ecken konstruiert, die man in die Ecken reinlegen kann, sodass man weiß, wo man den Pott hinstellen soll, wo die, wo der Pott richtig auf der Platte steht,
verstehe.
Die man ja nicht fühlen kann.
Ja, es sind so viele Sachen, an die man einfach nicht denkt.
Nein, ich sag nur eins, wir werden mehr. Also wir werden mehr, meine ich damit, Behinderte sowieso, durch die Umweltschwierigkeiten, die es alle gibt. Und es werden mehr Leute älter, es werden mehr Leute sehbehindert. Grauer Star, grüner Star kennt man schon immer. Altersbedingte Makuladegeneration, Retinitis, verschiedene, oder durch Zucker, Retinopathie heißt das dann. Und wir werden mehr. Und die können sagen, wir machen alles, nur noch mit Gebrauchsanweisungen im Internet, PDF, was man nicht lesen kann oder so. Aber wir werden mehr. Also
ja, natürlich, die Zeiten ändern sich, und es gibt natürlich auch eher Lösungen für alle möglichen, ich will nicht sagen Probleme, aber für alle möglichen Bedürfnisse, für Leute, die blind sind oder Leute, die irgendwie kürzere Arme haben oder nur einen Arm und so weiter. Das ist heutzutage dank der Technik oft auch einfacher, einfach herzustellen, ne? Früher
Das Totschlagargument ist immer, ihr seid zu wenig, das kostet zu viel Geld.
Ja, und
machen wir nicht.
Das ist ja mittlerweile zwar auch immer noch bei manchen Sachen, aber manche Sachen gehen halt auch einfach als vor 20 Jahren. Also von daher, ja, gibt es ja, so also Sachen zum Glück.
Weiterbringt, Anne. Ist so wirklich ein Smartphone, so ein bestimmtes, wo das Update immer mitkommt, auch für den Screenreader. Und damit kann man wirklich sehr viel machen heutzutage. Das kann ein Navi sein und das kann eine Auskunft sein und das kann einen ins Internet führen und das kann, also damit kann man viel machen. Also Mut, obwohl ich auch lange gesagt habe, als Blinde völlig ohne Tasten, aber das sagt wirklich alles und erst wenn man doppelt tippt, dann macht es auch was.
Ah, okay. Das sehe ich immer in den Einstellungen, dass man das machen kann, dieses Read-Over-Ding und so weiter.
Read-over,
nee, wie gut ist es wirklich? Offensichtlich gut. Anne, danke für deinen Anruf.
Gerne.
Und dir noch eine schöne Nacht.
Danke gleichfalls. Ciao.
0800 80 525, die Late Line heute zum Thema Mein Körper ist anders. Blind, Darmerkrankung, Frühgeburt, zu kleiner Penis, hatten wir alle schon. Was haben wir als nächstes? Das liegt an euch. Ihr müsst anrufen und eure Geschichte erzählen. 0800 80 5 mal die 5. Wo ist euer Körper ein bisschen anders als bei allen anderen? Wie geht ihr damit um? Wie ist das passiert? Und wie unproblematisch ist das vielleicht? Oder wie problematisch ist das? Das ist ja von Person zu Person immer sehr unterschiedlich. 0800 80 5 mal die 5. Wir reden gleich weiter nach Friends von Marshmallow. Lars, war schwer, die 0800 80 5 mal die 5 zu wählen.
Hallo?
Hallo?
Ja, jetzt ich bin da, der Lars.
Ja, war schwer, die 0800 80 5 von die 5 zu wählen?
Nö, überhaupt nicht.
Nö. Kannst du anderen Leuten nur empfehlen?
Ich kann es empfehlen. Und zwar, ich kann auch vielleicht den Leuten auch ein bisschen Mut machen, weil ich habe am letzten Samstag in Blankenfelde wirklich den absoluten Wahnsinn eigentlich erlebt, zu was Behinderte eigentlich fähig sind.
Dann gehen wir darauf gleich los, auf diese Geschichte. Aber erstmal 0800 80 5 mal die 5, die Nummer, die Lars gewählt hat. Könnt auch ihr wählen, weil heute Thema, mein Körper ist anders. Lars, bei dir ist offensichtlich der Körper nicht anders, sondern bei anderen. Habe ich das richtig verstanden? Ne?
Genau, und zwar bei meinem Sohn, da ist der Geist eher anders, körperlich überhaupt nicht. Und zwar er ist geistig behindert. Er besucht auch hier in Mecklenburg in Kloster-Dobbertin eine Förderschule. Und er hat seine Berufung eigentlich im Sport gefunden, durch Zufall.
Heißt, welche Sportart betreibt er?
Bogensport. Hm. Und das für einen Autisten bzw. mit Asperger-Syndrom und Lernbehinderung.
Hat Bogenschießen, ich überlege gerade, es hat ja was mit Konzentration zu tun auch, ne?
Mit allem, mit Körperanspannung, es ist Präzision gefragt. Ich meine, man darf nicht vergessen, Tom Patrick schießt jetzt also auch bei Nichtbehinderten und er muss zum Beispiel letztes Jahr im Freien mussten die Bogenschützen zum Beispiel auf 30 Meter 122er Scheibe schießen und in der Halle müssten die Bogenschützen auf 18 Meter 60 Zentimeter Durchmesser Scheibe schießen. Also schon einiges an Leistung.
Ja, absolut. Und du bist natürlich der Vater, der den Sohn pusht und trainiert und...
Nee, trainieren, da hat er Trainer, aber er ist ja beim Nichtbehindertenverein, ist jetzt auch im Deutschen Behindertensportverein drin und wir waren jetzt also, er hat dieses Jahr, also letztes Jahr, ist er seit 2 Jahren schießt er jetzt eigentlich. Und er hat also vor, ihm schon gut angefangen, ist schon ein kleines Naturtalent, sagt man immer. Und hat also dieses Jahr war es dann so, gut, er hat hier in Mecklenburg einen zweifachen Kreismeister gemacht, er hat einen zweifachen Landesmeister gemacht von den Verbänden. Und dann ging es ihm los, ja, Deutsche Meisterschaft. Und dann haben wir gesagt, okay, schieß einfach mal die Deutsche Meisterschaft vom Deutschen Behindertensportverband, ja. Und sage und schreibe, er hat tatsächlich dann den Deutschen Meister hier in Mecklenburg für den Deutschen Behindertensport, sprich bei den Nationalen Paralympics, hat er dann geholt. Ja, und das mit 13 Jahren.
Da ist man als Vater natürlich, man ist ja immer stolz. Aber
stolz, ich sag mal so, es geht nicht nur um Stolz, sondern es geht darum, wenn ich die Werdegeschichte sehe. Weil ihr habt ein super Thema. weil es ist so, ich glaube, wir reden eigentlich generell überall in den Schulen, wir reden in den Sportvereinen von Inklusion, aber es funktioniert nicht. Es geht von vorne bis hinten nicht irgendwo.
Warum nicht?
Weil ganz einfach die Menschen, die im Anführungszeichen nicht Behinderten oder Anführungszeichen noch nicht Behinderten, einfach es nicht verstehen, dass sie selbst eigentlich jeden Tag froh sein müssen, dass sie eben nicht behindert sind. Ich meine, du setzt dich jetzt ins Auto rein und sagst, okay, ich fahre jetzt zur Arbeit und 5 Minuten später hast du einen Unfall, hast einen schädlichen Hirntrauma, bist Anführungszeichen schwerstbehindert. Hockst vielleicht im Rollstuhl, vielleicht hast du einen Arm verloren, vielleicht hast du ein Bein verloren, vielleicht bist du blind.
Gut, das ist leider nichts Neues, dass der Mensch natürlich immer nie an andere denkt oder an Andersartigkeiten oder an Probleme, die eben nicht alltäglich auftauchen. So ist der Mensch. Und
leider.
Ja, leider. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen, weil du kannst nicht jede Sekunde deines Lebens an alles denken, was passieren kann.
Aber vielleicht auch mal das Bewusstsein. Aber was vielleicht?
Aber natürlich sollte es keine Ausrede sein, sich nicht mit dem Thema als Gesellschaft zu beschäftigen und versuchen, das mehr zu inkludieren, wie du es gesagt hast. Ja, natürlich.
Weil ich glaube, das ist das Problem auch darin, dass ich meine, ich war jetzt zum Beispiel auf dieser, es war für uns das erste Mal, dass wir auf dieser deutschen Meisterschaft waren von den Para. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gesehen, dass also Menschen mit Compoundbögen mit Amputation im Rollstuhl, beide Beine weg, selbst Blinde, ja, haben Bogen geschossen. Und ich sage ganz ehrlich, sie haben verdammt gut geschossen, wo sich mancher Nichtbehinderte wirklich eine Scheibe abschneiden kann. Und ich sage kann, wow, Wahnsinn. Ich habe mir heute nochmal die Ergebnislisten angeschaut, denke mir, Wahnsinn, wie gut die eigentlich schießen. Das ist ja eigentlich gar kein Unterschied mehr zu den Anführungszeichen Nichtbehinderten.
Was ist denn für deinen Sohn schwierig, in dem, weil du gesagt hast, er ist in dem Nichtbehindertenverein dort anzukommen?
Ich sag's mal so, es war so, bei Tom Petri ist das Problem, bei Tom Petri sieht man, wenn man ihn optisch anschaut, die Behinderung nicht an. Und da war es natürlich schon so, dass es geheißen hat, ja, wir sehen ja einen ganz normalen Jungen und sie haben gesagt, Kinders, er ist behindert, er geht nicht umsonst auf Kloster Dobbertin in die Schule. Sag ich, also es ist nun mal so. Und jetzt so langsam haben sie es eben nach 2 Jahren eigentlich kapiert, dass er einfach anders tickt. Ja? Also dass er eben mit dem Rechnen, mit dem Schreiben und. Aber er ist soweit, muss ich sagen, da voll integriert, weil die eben auch dieser Verein auch Mitglied ist im Deutschen Behindertensportverband oder Reha-Verband in Mecklenburg ist.
Also auf der einen Seite ist ja Inklusion wichtig, auf der anderen Seite, ja, ist ja auch richtig so, auf der anderen Seite, das war falsch, vergiss es, Gedankengang war falsch. Also es kann ein Nachteil sein, dass man ihm die Behinderung einfach nicht ansieht, weil Leute einfach nicht so auf ihn eingehen, wie man eingehen muss. Das kann ein Problem sein, ja.
Nein, was ich auch sagen möchte, ist das, ich habe jetzt die ganze Zeit die Sendung verfolgt und ich muss sagen, es hört sich vielleicht jetzt blöd an, jetzt hier irgendwie sagen, okay, Sport verbindet oder so, aber es ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe mich jetzt vor einiger Zeit, wie gesagt, wie es in der DM losging, eben im Behindertensport mit eben den ganzen Materien mal ein bisschen mehr befasst, noch tiefer befasst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war einfach so, dass ich wirklich sagen musste, es ist Wahnsinn, dass selbst Menschen mit Anführungszeichen Schwerstbehinderung, geistiger Behinderung, Beispiel Down-Syndrom, Judo kämpfen können, ja. Also es ist irre und ich glaube, das ist vielleicht auch für Menschen, die eben nicht auf der Anführungszeichen glücklichen Seite sind, wie wir Nichtbehinderten, dass sie eben hingehen können und können sagen, vielleicht ist der Sport eben genau das, was wir brauchen. Wie gesagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben Behinderte, also Blinde beim Bogenschießen gesehen, Olympic Recurve. Und muss sagen, es war Wahnsinn, wo ich gesagt habe, okay, Kinder, also ich falle jetzt vom Glauben ab, ja? Menschen, die wirklich blind sind, ja?
Das ist angekommen und ich meine, Das ist ja schon, also das verstehe ich. Auf der anderen Seite finde ich, man darf auch nicht, also gerade bei den Paralympics, die jetzt auch gerade wieder liefen, wo alle so, wow, krass, was die können. Und dann denkst du, nee, es soll, also das soll es ja eigentlich nicht sein, dieses wow, krass, was sie können. Weil zur Inklusion gehört ja auch so, ja, cool. Ne? Nicht so, wow, krass, die sind ja behindert und schaffen das trotzdem. Ja. Sondern eigentlich muss die Reaktion ja für eine gewisse Normalität eine andere sein.
Ja, ich sag's mal so, ich glaube, die waren für mich irgendwo, vielleicht liegt es auch am John, ich glaube, die waren Olympioniken sind, glaube ich, die wirklich bei diesen Paralympics trotz Hilfsmittel und dergleichen wirklich
geben. Lars, dann verstehst du gerade nicht das, was ich gesagt habe. Das sind nicht die wahren Olympioniken. Es sind genau die gleichen Olympioniken wie bei den Olympischen Spielen. So muss man es sehen.
Oder die gleichen. Es wird halt nur nicht so viel gedopt.
Naja. Vielleicht. Naja. Wobei ich habe, ein Bekannter von mir war bei den Paralympics dabei. Er selbst ist nicht behindert in irgendeiner Form, aber er ist der Vorfahrer für eine blinde Skiabfahrerin. Die irgendwie minimal noch ein bisschen was sehen kann. Deshalb muss er was total quietschbuntes tragen, damit sie ihn sehen kann und weiß, wo sie hinfährt. Und er gibt auch über Funkkommandos. Und er sagt, unter den Teilnehmern der Paralympics, wie nennt man die Olympischen Spiele?
Paralympics.
Nein, wie die Leute, die bei den Paralympics mitmachen, die Olympischen Spiele nennen.
Weiß ich nicht.
Generalprobe.
Wie?
Generalprobe.
Aha.
Fand ich ganz lustig. Aber nun nicht. Ja. Okay. Lars, vielen Dank für deinen Anruf und dir und deinem Sohn alles Liebe und alles Gute.
Alles klar, danke.
0800 80 5 5. Ich habe es eingangs gesagt, die Sendung, das Thema ist entstanden ein bisschen aus meiner persönlichen Geschichte. Und durch diese persönliche Geschichte war ich eben auch in einer Klinik, wo überall Plakate hingen, wie man mit verbrannter Haut umgeht. Und dieses Bild, also die Bilder bleiben einfach irgendwie hängen. Und ich glaube, jede Beeinträchtigung, die man hat, und ich meine, Lars hat es so ein bisschen angedeutet, die man sofort sieht, macht ja auch was mit der Psyche. Wenn Leute sofort auf einen irgendwie eine Reaktion zeigen. Ne, fehlt mir die Schilddrüse, sieht ja keiner. Ja, damit muss ich umgehen, da muss ich Medikamente nehmen, da darf ich bestimmte Sachen vielleicht nicht machen oder so. Aber alles, was äußerlich ist, wird gesehen. Und alles, was der Norm nicht entspricht, löst auch Reaktionen aus, die jetzt nicht so cool sind für einen vielleicht. Mit denen kann man cool umgehen, aber die Reaktionen sind nicht cool. Deshalb wäre ich irgendwie noch total interessiert an jemand, der anruft, das würde ich mir persönlich wünschen, wenn ich kurz betteln darf, der davon erzählen kann, wie es ist, mit verbrannter Haut, die man sieht, zu leben. Wo es vielleicht gar nicht so eine körperliche Umstellung ist, aber man merkt irgendwie, das Leben verändert sich trotzdem, oder nein, nicht das Leben verändert sich, alle anderen verändern sich, die Reaktionen verändern sich. Was das mit einem macht, wie man damit umgeht, oder ob das gar kein Problem ist. Ich hoffe ja, es ist gar kein Problem. Ich fürchte aber, es ist eins. Dann ruft doch bitte an und erzählt davon. 0800 80 5 an die 5. Oder wenn ihr sagt, an sich, mein Körper ist anders als bei allen anderen. 10. Nase. Haare. Ihr wisst Bescheid. Ich wäre noch 20 Minuten hier und bin gespannt auf eure Geschichten. Das ist Khalid und Normani mit Love Lies in der Late Line. Das hat man. Habt ihr das gerade gehört? Hat man das im Radio gehört? Das hat man gehört, ne? Das liegt daran, dass man ja so ganz alleine ist und lange redet und man keine Musik im Hintergrund hört. Das ist gerade eben dieses Geräusch. War der Regler im Mischpult, weil der Song war zu Ende, obwohl der noch gar nicht so richtig ausgefädelt ist. Und dann sagt der Computer dem Regler, fahr runter. Also den Lautstärkeregler, ne? Macht das so? Das will ich eigentlich gar nicht, dass man es im Radio hört. Ich will, dass ihr euch vorstellt, dass ich in einer Sphäre durchs Radio wabere und nicht in einem Studio sitze, wo Technik ist, die Geräusche machen kann. Oder hier. Hört ihr das? Die Knöpfe, mit denen kann ich einen Song starten. Wenn ich hier drauf drücke, hier zum Beispiel, dann... Ah nee, wird gar kein Titel mehr. Ich habe gar keinen Titel mehr. Aber dann, wenn ich hier drauf drücken würde und ein Titel wäre geladen, auf den Knopf. Hört ihr? Ah, siehst du? Dann würde was im Radio kommen. Verrückt. So, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ah, Late Line ist hier. 069, nee, 0800 ist die Nummer. 0800 80 5x5. wir reden heute über das Thema Mein Körper ist anders. Noch bis um 1 Uhr. Bin gespannt auf eure Geschichten. Wie zum Beispiel auf die Geschichte von Falk, 40 aus Leipzig. Schönen guten Abend.
Hey, Mahlzeit. Ein wenig spät, ich weiß.
Ja, das, och, ich, langsam kriege ich auch wieder Hunger. Wo ist dein Körper anders?
Eigentlich überall mittlerweile, muss ich sagen. Ich bin zur Welt gekommen mit einem vorgeburtlichen Rückenmarksschaden, nannte sich Spina Bifida, wodurch auch immer entstanden. War ein bisschen schwierig. Und jedenfalls zeigte mein linker Fuß nach hinten. Ich hatte generell relativ wenig Muskulatur in den Beinen. Die Füße waren als Spitzfüße ausgeprägt und also sprich nach unten zeigend und von der Achillessehne her auch nicht in der Lage. Also ich hätte man das so gelassen, hätte ich wie eine prima Ballerina durchs Leben laufen müssen.
Mhm.
Habe eigentlich wahnsinnig Schwein gehabt, dass viele Sachen am Ende irgendwie doch gehen, wie auch immer. Und habe eigentlich auch im Leben auch wahnsinnig Glück gehabt, dass durch gesellschaftliche Umbrüche und so weiter ich nicht ganz so sehr in diese typisch Behindertschiene reingerutscht bin, sondern mit Mitte der 6. Klasse, also bis zur 6. Klasse war ich an der Behindertenschule in Leipzig und bin danach dann an eine normale Schule hier gewechselt. Das war allerdings sehr schwierig, aber ich will nicht bloß erzählen. Ich möchte dich auch zwischenfragen.
Nee, ich werde dich gerade erzählen lassen. Ich wollte gerade nur wissen, 6. Klasse, es war noch, ich wollte gerade nachrechnen, 6. Klasse, warst du 12, das ist... 30 Jahre her, das war dann nicht mehr zu DDR, also war kurz nach der Wende.
Sozusagen, genau. Und da ging sozusagen die Überlegung los, Abitur, nicht Abitur, wie auch immer. Und da meine Mutter erkannt hat, dass in dem System, was uns nun übergestellt wurde, es relativ schwierig ist, ohne Abitur und ohne dass man kräftig anpacken kann, irgendwie einen Job zu finden. Und dementsprechend musste ich dann in relativ kurzer Zeit einen Willen entwickeln, Abitur haben zu wollen. Und weiß nicht, also ja.
Aber lass mal diesen Schritt betrachten. Ich meine, du hast... ein Startpaket bekommen mit Geburt, was dich körperlich beeinträchtigt hat, was sicherlich auch irgendwie anstrengend war. Du hast in einer Umgebung gelebt, wo man sich, hoffe ich, mehr oder weniger auf dich eingelassen hat, mit Behindertenschule. Ja.
Denn dort konnte ich richtig viel Sport treiben.
Ja.
Und das ist eigentlich auch das, was mir... irgendwie Erfolgsgefühle immer wieder gebracht hat, weil ich sag mal, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Leute, die Sport treiben, dass das im Körper irgendwie ein ähnliches Hormon freisetzt wie ein Antidepressiva und von daher, dass das immer wieder irgendwie in gewisser Weise Freude verursacht hat.
Ja, ist ja klar, Sport ist Bewegung, ist irgendwie, man hat was geleistet und gerade wenn einen alle anderen sagen oder vielleicht Blicke sagen, mit dem Körper, ne, und wenn man es aber dann trotzdem kann, ist natürlich, also kann ich nachvollziehen.
Ich war jetzt auf einer Veranstaltung, da saß schnell eine Rollstuhlfahrerin, die hatte nie Sport gemacht und die guckte mich immer nur an wie Sprachhilfe. Ich komme hier schlecht zurecht und weiß nicht, die kam schon auch gut zurecht und hat sich auch vorwärts bewegt, ja, aber alles immer irgendwie so mühsam und so, ich meine, ich bin bis 30 in etwa an Krücken gelaufen und bin jetzt seit knapp 9 Jahren im Rollstuhl. Mhm. Und muss dazu sagen, ich bin jetzt froh, dass ich im Rollstuhl sitze. Das klingt blöd, aber wie ich mich die 30 Jahre vorneweg die ganze Zeit mit Krücken abgemüht habe.
Viel zu anstrengend.
Meine Schultern machen es auch nicht mehr mit, weil ich meine Hüfte war nicht so ausgeprägt. Bis zum 16. oder 15. oder so konnte ich noch halbwegs mit dem linken Fuß auch Stufen steigen. Und seitdem musste alles, was Trepp hoch, Trepp runter geht, meine Arme das machen. Also zwei Krücken, eine Stufe. Zwei Beine, eine Stufe, zwei Krücken, eine Stufe, zwei Beine, eine Stufe. Und ja, so habe ich mich halt in die 4. Etage bewegt, in der wir zu DDR-Zeiten mit einem behinderten Sohn, die wir dafür angeboten bekommen haben. Und trotzdem noch froh waren, dass...
Oh, warte mal ganz kurz, ich muss dummerweise schnell hier... falscher. So, was sagen für alle, die mit dem Auto unterwegs sind? Jetzt ist auch noch weggerutscht, verdammt, die Meldung hier. So, Falschfahrer auf der B3 Celle Hannover zwischen Schillerslage und der A37 kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Bitte seien Sie dort besonders vorsichtig in beiden Richtungen. Auf der B3 Celle Hannover zwischen Schillerslage und der A37 in beiden Richtungen vorsichtig sein. Weil offensichtlich ist ein Falschfahrer unterwegs und sobald sich das entspannt hat, melden wir natürlich, wenn die Gefahr vorbei ist. Und bis dahin passiert einfach nichts. Nehmen wir uns alle vor, oder? So. Falk, da bin ich wieder.
Wünsche mal einen, die dort unterwegs sind, viel Glück.
Ja, definitiv. Was ich vorhin, also stimmt, ich an sowas noch gar nicht gedacht, dass Krücken natürlich irgendwie auch eine Belastung sind oder für den Körper.
Ja, dadurch sind jetzt die Schultern auch hin und die eigentlich vorneweg gesund waren. Und von daher habe ich dann aber irgendwann auch erkannt, dass das so nicht ewig weitergeht. Und jedenfalls habe ich mich dann zu einer Operation. Eigentlich sollte ich mich, ich hatte bis zum Kindesalter, zu 4 Jahren hatte ich, weiß nicht, 11, 12 Operationen hinter mich gebracht. Also das alleine, was das schon mit meiner Psyche gemacht hat, ist eine andere Frage. Mhm. Ich kann mich da zum Beispiel erinnern, dass ich zu einer Operation eine Spritze bekommen habe und plötzlich in irgendeinem dunklen Gang mit einem Haufen Leitungen und irgendwo im Keller oder so irgendwo dort stehen gelassen wurde, weil woanders gerade kein Platz war. Und da keiner Zeit hatte, blieb ich dort alleine und hatte natürlich nur furchtbare Angst, da sonst immer irgendwelche andere Leute erzählt haben, oh, im Keller sind Ratten und weiß ich nicht. Und unter diesen Bedingungen habe ich dann dort auf die Wirkung meiner Narkosespritze gewartet. Ja, natürlich vergeblich. Und natürlich habe ich mich so aufgeregt und so sehr nach meiner Mutter gebläst, dass da gar nichts gewirkt hat. Und ja, jedenfalls und allenfalls haben die mir dann noch irgendwie was nachgespritzt und irgendwie war ich dann doch weg. Und irgendwie hat das aber nicht gereicht, um über die ganze OP zu kommen. Ich bin mitten in der OP wach geworden.
Oh Gott.
Und hab dann geguckt und weiß ich nicht was und habe als erstes gesagt, ich hab doof. Meine Mutter wollte mir ein Leben lang einreden, dass ich mir das eingebildet habe, aber woher sollte ich als Kind damals schon wissen? Das wäre ja dann, wenn ich das mir erfunden hätte sozusagen, woher sollte ich damals wissen, dass die Narkose einen durstig macht?
Ja, stimmt.
Und das ist der Punkt, wo ich sage, nee, das habe ich erlebt.
Ja.
Das ist so.
Okay, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, als ich gesagt habe, du hast in einer Umgebung gelebt, wo man sich auf dich eingestellt hat, als du auf der Behindertenschule warst, ja, konntest Sport machen und so weiter und so fort. Und bis dann...
Bin ich auch sehr froh, dass ich das erleben durfte.
Ja,
bin allen dankbar, dieses Sturz. Ich war bestimmt kein einfaches Kind, da ich, wie gesagt, bis zum 4. Lebensjahr bestimmt die Hälfte meiner Zeit im Krankenhaus zugebracht habe. Und dort natürlich nicht so viele Erzieher sind. Und es ist ein Spaß. Es ist natürlich... war es nicht immer einfach mit mir.
Ja, was ich fragen wollte, dann plötzlich in eine, ich sag mal, in Anführungszeichen normale Schule zu gehen, was war das für ein, kann man sagen, Kulturschock für dich?
Es war ein doppelter Kulturschock, weil plötzlich ein System auf uns drauf zukam, ich würde meine Eltern schon so einschätzen, dass das ja eigentlich das System vorneweg durchaus in gewisser Weise
gut
gemacht hat.
Damit mussten viele umgehen, aber darum geht es ja jetzt gar nicht, weil damit mussten viele umgehen.
Kam aber außerdem noch dazu, hätten meine Eltern mehr Zeit und Aufmerksamkeit in dieser Situation für mich gehabt, hätten andere Menschen um mich drumherum, Lehrer und so weiter, mehr Zeit und Aufmerksamkeit für mich gehabt. Die haben aber alle den Kopf voll gehabt mit neues Radio, neuer Videorekorder, neues weiß ich nicht was und hier ist irgendwas ganz toll und weiß ich nicht und haben sich darüber unterhalten und solches Zeug im Kopf gehabt. Sicherlich möchte ich meinen Eltern nicht nachsagen, dass sie sich nicht um mich gekümmert hätten, weil das ist nicht so, weil die haben sich viel Mühe gegeben. Aber ja, irgendwie hat das insgesamt zu einer Situation geführt, wo ich ernsthaft psychische Probleme gekriegt habe und mir dann anfing, mitten im Unterricht feuchtblutig zu pullen und weiß ich nicht was. Und ja, irgendwie habe ich solche Dinge zum Glück sehr überwunden eigentlich bin ich nur körperbehindert und habe eigentlich nichts mit dem Kopf, aber dadurch, dass das ist das alles so ein Stückchen miterlebt
aber
habe,
Falk,
bin ich
Falk, 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 ich versuche die ganze Zeit eine Antwort von dir zu bekommen.
Ja.
Wie das war, von der Behindertenschule in die normale Schule zu gehen. Für dich?
Naja, hab's doch gerade erzählt, dass ich mir feuchtblutig gepult habe, dass das eigentlich für mich nicht angenehm war.
Ja, aber emotional.
Und guck mal, in der Behindertenschule mussten wir schon mal kaum mit unseren Rucksäcken durch die Gegend ziehen, weil dort sind die Lehrer von Klasse zu Klasse gezogen. Nur wenn wir Chemie gehabt haben und das war sozusagen in den ersten Viererklassen war das überhaupt nicht so, da hast du ein Klassenzimmer gehabt und dort bist du gewesen. Das war wie ein Zuhause sozusagen, da bist du früh angekommen und nachmittags dann in den Hort und dann irgendwann später mit dem Bus nach Hause gefahren worden. So, das ist was ganz anderes, als ob du in jeder Pause hin, drei Treppen hoch, drei Treppen runter, weiß ich nicht, also das war insgesamt eine Belastung, ja, auch schwierig, sag ich mal. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es erlebt habe, weil nur immer als in der Behindertenschiene wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht so manchmal möglich, auch relativ lustig und flexibel drüber zu denken. Und dadurch, dass ich beide Welten kenne, bin ich immer irgendjemand, der irgendwo zwischen den Welten steht. Und das macht mich halt auch ein Stückchen aus. Und deswegen hat das halt auch irgendwie auf meine Psyche sich ausgewirkt. Ich hoffe.
Ein Satz, den ich heute gehört habe, den ich sehr schlau finde, meine Behinderung macht mich nicht aus.
Doch, mich schon. Entschuldigung. Ich bin ein rollendes Wesen, ich bin stolz drauf und mit dem Rollstuhl komme ich schon richtig geil klar, weil Rollstuhl war früher Sportgerät. Ich sag mal, ich könnte zwar mich in der Schule hin und her bewegen und da ich das mit den Füßen und Krücken halt und da ich das konnte, sollte ich das natürlich auch tun. Da ich aber nicht rennen konnte und zu Weitsprung und Ähnliches, habe ich dann im Sportunterricht einen Rollstuhl unter den Hintern gekriegt und habe damit sozusagen spielerisch gelernt, mit einem Hilfsmittel umzugehen. Und das ist der Punkt, an den ich eigentlich kommen will. Das ist eigentlich das Wichtige, was viele Leute meiner Meinung nach lernen müssen und weshalb meiner Meinung nach, also wir haben hier in der Nähe eine Montessori-Schule, jetzt mal von dem Programm dieser Schule jetzt mal ganz mal abgesehen und von dem Namen und weiß ich nicht wie, ob ich das nur toll finde oder nicht, weiß ich nicht, aber das Prinzip ist aber, du kommst dort mit dem Rollstuhl rein. Das heißt, Jeder, da ist ein Aufzug und jeder ist in der Lage, in jeden Unterrichtsraum auch mit dem Rollstuhl reinzukommen, notfalls. Und könnte sozusagen in einem normalen Klassenverband irgendwie so. Und das bringt aber vielen Leuten was. Denn die Nichtbehinderten müssen ja auch erstmal lernen, mit dem Behinderten umzugehen, sozusagen. Und der Behinderte muss genauso lernen, mit der Hilfe umzugehen. Mhm. Und sich nicht so sehr etwas Besonderes zu fühlen.
Ja, Falk, ich muss dich leider unterbrechen. Danke nochmal für die andere Perspektive, aber ich muss dich leider unterbrechen, weil die Sendung ist vorbei. Vielen Dank für deinen Anruf.
Darf ich bitte ganz lieb, noch jemanden grüßen.
Drei Sekunden, eins, zwei, drei und schnell.
Bitte, liebe Susi, nimm's mir nicht übel. Ich habe da schon ganz viel verkehrt gemacht in meinem Leben und gerade mit dir wahrscheinlich sehr viel. Bitte verzeih mir in irgendeiner Form, was eigentlich unverzeihlich ist. Gib mir irgendwie eine Möglichkeit, mich zu erklären. Liebe Grüße, fertig gedrückt.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding.
Und
UFM.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.